Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nina Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Julia Weiss behandelt in Minimalismus Leben. Familienzeit statt Konsum, einen familienbezogenen Zugang zu einem Lebensstil, der häufig nur mit Aufräumen, Besitzreduktion oder ästhetisch leerem Wohnräumen verbunden wird. Das Buch ist als praktischer Ratgeber einzuordnen und richtet sich vor allem an Eltern, die Konsumdruck, Reizüberflutung und organisatorische Überlastung im Alltag reduzieren möchten. Im Mittelpunkt steht nicht radikaler Verzicht, sondern die Frage, wie weniger Dinge, weniger Kaufimpulse und weniger Verpflichtungen mehr gemeinsame Zeit ermöglichen können. Ausgehend vom Titel und den verfügbaren thematischen Informationen verbindet der Ansatz materielle Vereinfachung mit Beziehungspflege, Nachhaltigkeit und mentaler Entlastung. Der Nutzen liegt in alltagstauglichen Prinzipien schrittweises Aussortieren, bewusste Anschaffungen, kindgerechte Beteiligung und eine stärkere Orientierung an Erlebnissen statt Besitz. Damit positioniert sich das Buch innerhalb der Minimalismusliteratur als familienpraktischer Leitfaden, der Minimalismus nicht als Selbstoptimierungsprojekt einzelner Erwachsener, sondern als gemeinsame Haushalts- und Werteentscheidung versteht. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Minimalismus als Familienentscheidung statt privates Aufräumprojekt. Ein zentraler Gedanke des Buches ist die Verschiebung von Minimalismus als individueller Ordnungstechnik hin zu einer gemeinsamen Familienhaltung. In einem Haushalt mit Kindern geht es nicht nur darum, Schränke zu leeren oder Besitz zu reduzieren. Jede Veränderung betrifft Routinen, Gewohnheiten, Spielverhalten, Kaufentscheidungen und Erwartungen mehrerer Personen. Deshalb kann Minimalismus in der Familie nur funktionieren, wenn er als Verständigungsprozess verstanden wird. Eltern müssen klären, welche Dinge den Alltag tatsächlich erleichtern und welche nur Aufmerksamkeit, Pflege oder Konflikte erzeugen. Der Nutzen liegt weniger in einer bestimmten Anzahl von Gegenständen als in einer klareren Beziehung zwischen Besitz und Lebensqualität. Das Buch legt nahe, dass weniger materielle Ablenkung Raum für Nähe schafft, weil weniger Zeit für Aufräumen, Suchen, Kaufen und Verwalten gebunden wird. Besonders familienrelevant ist dieser Gedanke, weil Kinder nicht nur Regeln übernehmen, sondern vor allem das Verhalten der Erwachsenen beobachten. Wenn Eltern bewusster konsumieren und Prioritäten sichtbar machen, entsteht Minimalismus nicht als Zwang, sondern als gelebtes Vorbild. Dadurch wird der Ansatz praktischer und weniger dogmatisch als viele allgemein gehaltene Minimalismuskonzepte. Zweitens, Spielzeug, Kinderzimmer und Besitzreduktion mit Augenmaß. Ein besonders konkreter Anwendungsbereich ist der Umgang mit Spielzeug und Kinderbesitz. Familien erleben Überfülle häufig zuerst im Kinderzimmer Geschenke, Mitbringsel, Bastelmaterial, Kleidung und Saisonartikel sammeln sich schneller an, als sie sinnvoll genutzt werden können. Das Buch greift diesen Punkt familiennah auf, indem es Reduktion nicht als Wegnehmen, sondern als Strukturierung versteht. Ein schrittweises Vorgehen ist dabei entscheidend, weil Kinder Bindungen zu Dingen aufbauen und Veränderungen nachvollziehen müssen. Sinnvoll ist daher, nicht heimlich auszusortieren, sondern gemeinsam zu prüfen, womit wirklich gespielt wird, was mehrfach vorhanden ist und was weitergegeben werden kann. Ein Prinzip wie Spielzeugrotation kann helfen, Überforderung zu vermeiden, ohne alles dauerhaft zu entfernen. Weniger sichtbare Auswahl kann die Konzentration erhöhen, weil Kinder nicht ständig zwischen vielen Reizen wechseln müssen. Gleichzeitig bleibt Abwechslung erhalten, wenn ein Teil der Dinge zeitweise pausiert. Wichtig ist die Balance, Minimalismus im Kinderzimmer sollte Kreativität, Debersicht und Selbstständigkeit fördern, aber nicht in Kontrolle oder emotionale Geringschätzung von Lieblingsgegenständen umschlagen. Gerade diese vorsichtige, alltagsorientierte Perspektive macht den Ansatz für Familien realistischer. Drittens, Familienzeit entsteht durch weniger Termine. Weniger Ablenkung und klarere Prioritäten. Der Untertitel des Buches verweist auf einen Kernpunkt: Familienzeit entsteht nicht automatisch, wenn weniger gekauft wird. Sie entsteht erst, wenn die frei werdenden Ressourcen bewusst anders genutzt werden. Neben Besitzreduktion spielt daher die Entschleunigung des Alltags eine wichtige Rolle. Viele Familien sind nicht nur durch Dinge belastet, sondern auch durch volle Kalender, parallele Verpflichtungen und den Anspruch, Kindern möglichst viele Angebote zu ermöglichen. Minimalismus bedeutet hier, Termine und Aktivitäten auf ihren tatsächlichen Wert zu prüfen. Die entscheidende Frage lautet, ob eine Verpflichtung, Beziehung, Entwicklung und Freude stärkt oder ob sie vor allem zusätzlichen Aufwand erzeugt. Weniger Programmdichte kann Raum für Gespräche, gemeinsames Essen, freies Spiel, Langeweile und spontane Unternehmungen schaffen. Gerade Langeweile wird in familienminimalistischen Ansätzen nicht als Defizit betrachtet, sondern als Voraussetzung für Kreativität und Eigeninitiative. Das Buch verbindet damit äußere Vereinfachung mit mentaler Entlastung. Wenn weniger organisiert, gekauft und koordiniert werden muss, sinkt die Hintergrundspannung im Haushalt. Der Gewinn ist nicht nur Ordnung, sondern ein Alltag, in dem Aufmerksamkeit weniger fragmentiert ist und gemeinsame Zeit verlässlicher erlebt werden kann. Bewusster Konsum als Verbindung von Geld, Nachhaltigkeit und Werten, Minimalismus, wird in diesem Buch nicht auf Sparsamkeit reduziert, sondern als bewusster Umgang mit Konsumentscheidungen verstanden. Für Familien ist dieser Aspekt besonders bedeutsam. Weil Kaufimpulse oft emotional aufgeladen sind, man möchte Kindern Freude machen, soziale Erwartungen erfüllen oder den Alltag mit neuen Dingen erleichtern. Der minimalistische Ansatz fragt jedoch, ob eine Anschaffung langfristig Nutzen stiftet oder nur kurzfristig ein Bedürfnis überdeckt. Daraus entsteht eine Verbindung von Haushaltsbudget, Nachhaltigkeit und Werterziehung. Weniger, aber passender zu kaufen, kann Geld sparen, Abfall reduzieren und Kindern zeigen, dass Zufriedenheit nicht von ständiger Neuerwerbung abhängt. Auch Praktiken wie Reparieren, Weitergeben, Spenden oder Ausleihen passen in diesen Rahmen, weil sie Besitz in einen sozialen und ökologischen Zusammenhang stellen. Entscheidend ist, dass Verzicht hier nicht als moralische Strenge erscheint. Er wird als Auswahlkompetenz beschrieben, Familien definieren selbst, was genug ist. Welche Dinge ihren Alltag tatsächlich verbessern und wann ein Erlebnis wichtiger ist als ein weiterer Gegenstand. Dadurch erhält Minimalismus eine praktische Ethik, die im Familienleben nachvollziehbar und vermittelbar wird. Schließlich, kindgerechte Beteiligung verhindert Minimalismus als erzwungenen Verzicht. Ein wichtiger Unterschied zwischen Minimalismus im Einzelhaushalt und Minimalismus mit Kindern liegt in der Beteiligung. Erwachsene können relativ schnell entscheiden, was sie loslassen möchten. Kinder brauchen dagegen Erklärung, Zeit und Mitsprache, weil Besitz für sie Sicherheit, Erinnerung oder Zugehörigkeit bedeuten kann. Das Buch betont deshalb einen behutsamen Zugang. Kinder sollten verstehen, warum Dinge reduziert werden. Welche Vorteile Ordnung und weniger Auswahl haben und wohin aussortierte Gegenstände gehen. Gemeinsames Spenden kann etwa vermitteln, dass Loslassen nicht Verlust bedeuten muss, sondern anderen nutzen kann. Gleichzeitig schützt Beteiligung vor einem autoritären Missverständnis von Minimalismus. Wenn Eltern lediglich bestimmen, was verschwindet, kann das Vertrauen beschädigt werden und Widerstand erzeugen. Wenn Kinder aber mitentscheiden, lernen sie, Bedürfnisse zu unterscheiden. Was benutze ich wirklich? Was ist mir wichtig? Was liegt nur herum? Diese Kompetenz reicht über das Aufräumen hinaus. Sie fördert Reflexion über Werbung, Gruppendruck und Gewohnheitskäufe. Dennoch bleibt der Ansatz realistisch: Familienminimalismus braucht Geduld, Wiederholung und Anpassung an Alter und Temperament der Kinder. Das Buch steht damit für einen pädagogisch sensiblen Minimalismus, der Klarheit schaffen will, ohne emotionale Bindungen zu ignorieren. Zusammenfassend: Minimalismus leben. Familienzeit statt Konsum eignet sich vor allem für Eltern und Familien, die ihren Alltag nicht radikal umkrempeln, aber bewusster gestalten möchten. Besonders hilfreich ist es für Haushalte, in denen Überfülle an Dingen, ein voller Terminkalender und wiederkehrender Konsumdruck zu Unruhe führen. Der praktische Nutzen liegt in einer klaren Perspektive. Nicht Besitzreduktion an sich ist das Ziel, sondern mehr verfügbare Aufmerksamkeit für Beziehungen. Gemeinsame Erlebnisse und verlässlichere Alltagsstrukturen. Intellektuell bietet das Buch eine familienbezogene Erweiterung des Minimalismusbegriffs. Es macht deutlich, dass Konsumentscheidungen auch pädagogische, ökologische und soziale Dimensionen haben. Im Vergleich zu vielen Minimalismusratgebern, die stark auf einzelne Erwachsene, Wohnästhetik oder persönliche Produktivität ausgerichtet sind, steht hier die Dynamik eines Familienhaushalts im Vordergrund. Das ist die wichtigste Besonderheit. Minimalismus wird nicht als perfekter Zustand beschrieben, sondern als gemeinsamer Prozess mit Kindern, Kompromissen und kleinen Routinen. Wer detaillierte wissenschaftliche Forschung oder eine umfassende gesellschaftskritische Konsumanalyse sucht, sollte die Erwartungen entsprechend einordnen. Wer jedoch alltagsnah Orientierung sucht, wie weniger kaufen, weniger Besitz und weniger Verpflichtungen zu mehr miteinander führen können, findet einen zugänglichen und thematisch klar fokussierten Ratgeber. Wenn Sie unterstützen möchten Julia Beiß, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!